Also, wir haben uns gerade daran erinnert, dass Parashat Chayesara damit beginnt, dass jemand stirbt, nämlich Sarah. Wie geht es denn dann weiter, nachdem wir die ganze Geschichte mit dem Begräbnis haben? Was kommt denn in unserer Parashat noch vor? Wir haben dann ganz, ganz umfangreich, haben wir die Verheiratung von Yitzhak, der seine Rebekka, seine Rivka bekommen muss, wo Abraham den Knecht schickt mit Auflagen, wen der Knecht nicht bringen darf und dass er nur die Richtige bringen darf und wo wir die ganze Geschichte haben mit dem Knecht und Rivka am Brunnen und wie Rivka dann nach Hause, also nach Hause eigentlich nicht, sondern in ihr künftiges Zuhause kommt und den Yitzchak am Feld sieht. Das ist eigentlich das große Thema dieser Parascha. Ich will aber trotzdem so boshaft sein, ganz nach hinten zur Parascha zu gehen. Es geht uns ja manchmal so, ich glaube sowohl, wenn man die Parascha einfach so ein bisschen liest, aber es geht ganz sicher auch Lehrerinnen, Lehrern und Rabbinen so, dass wenn man ein Vatorat zur Parascha macht, dann schaut man einmal, was gibt es in der Parascha und man findet sehr schnell am Anfang der Parascha sehr gute Themen üblicherweise, weil es gibt überall gute Themen. Also muss man nicht bis zum Ende der Parascha der Woche blättern und man hat schon ein Thema für ein Vatorat. Und drum habe ich mir gedacht, wir schauen jetzt einmal an den Schluss der Parascha. Da gibt es ja auch noch Inhalt. Also überspringe ich frech diese ganze große und selbstverständlich sehr, sehr wichtige Geschichte mit Rivkas und Yitzchaks Schiduch, so sehr man darüber viele, viele Schurim halten könnte. Und jetzt springe ich hinein im Kapitel 25. Was kommt denn da jetzt vor? Wer ist so humaschfest, dass er weiß, was als nächstes geschieht oder was lernen wir als nächstes, nachdem der Yitzchak seine Rivka bekommen hat? Übrigens kann durchaus ein Hintergrund der Situation sein, dass der Schiduch relevant wurde. Wir hatten in der Parascha vorher die Akeda. Und Sarah ist bereits gestorben, Abraham ist sehr, sehr alt. Also die Tatsache, dass die Eltern nicht mehr ewig da sein werden, ist ein bisschen erkennbar. Sarah ist schon gestorben, Abraham ist sehr alt. Und Yitzchak hat Gott sei Dank die Akedah überlebt, aber es könnte die Leute vielleicht auch darauf aufmerksam machen, was ist, wenn dem Gott behüte mal was passiert. Dann wäre es doch wichtig, wenn Kinder da sind. Also in diesem Kontext war auch zu verstehen, dass Yitzchak jetzt endlich mal verheiratet werden musste. Aber was geschieht dann? Was geschieht dann? Ich glaube, Erwin hat nachgeschaut. Er schaut ein bisschen so drein, als würde er gerade nachschauen.
Du
Die
hast mich
Ketora-Frau?
erwischt.
Bitte?
Hast mich.
Ich habe es nicht gehört, noch einmal.
Michael.
Nein, nur die Ketora,
Ja, ganz genau.
Hochzeit.
Abraham heiratet noch einmal. Abraham heiratet noch einmal. Das ist das, was wir uns ein bisschen anschauen wollen. Abraham heiratet eine Frau namens Keturah. Von der wird es Kinder geben, die uns zum Teil auch, zum Teil geläufig sind als Stämme, Nationen, die wir zuordnen können, wie Midian. Und dann erfahren wir, dass Abraham stirbt und dass Yitzhak und Ishmael, beide, den Abraham in der Machpela in Hebron begraben. Und das, am Schluss unserer Parascha haben wir die Nachkommen von Ishmael. Warum nicht die Nachkommen von Yitzchak? Weil da müssen wir einfach bis zur Parascha der nächsten Woche warten. Selbstverständlich ist der nächste Absatz dann, aber das ist schon der Anfang der Parascha nächste Woche, dann Toldot Yitzchak, um den es natürlich viel mehr geht. Wir haben also am Schluss ein paar interessante Dinge, die vielleicht auch ein bisschen überraschend sind. Es ist vielleicht überraschend, dass Abraham in diesem hohen Alter noch einmal heiratet. Und wir erfahren über diese Ketura nichts, was natürlich Fragen aufwirft. Immer dann, wenn im Text sehr, sehr wenig gesagt wird, dann hat man sehr, sehr viele Fragen. Und es ist dann auch von Interesse, glaube ich, dass Yitzchak und Ishmael gemeinsam ihren Vater nachgegangen, was im Kommentar auch bewertet wird als ein Hinweis, dass Ishmael Tschuwa gemacht hat. Aber vor allem sehen wir hier eine Art von Kooperation oder vielleicht sogar Friedensschluss oder zumindest eine Fähigkeit zur Kooperation zwischen den beiden, was ja auch etwas Beruhigendes hat. Und womit man, Entschuldigung, womit man zunächst im Laufe der Geschichte auch nicht automatisch gerechnet hätte. In dem Sinn ist das vielleicht auch eine kleine Überraschung. Aber wir wollen uns mit der Überraschung beschäftigen, dass Abraham noch einmal heiratet. Abraham nimmt eine Frau. Schauen wir uns, wie das die Tora formuliert. Bei Josef Abraham, bei Ikach Isha, Ushma Ketura. Und Abraham fügte hinzu, er fügte hinzu und nahm eine Frau und ihr Name war Ketura. Und die gebiert ihm dann eine Reihe von Söhnen, die hier aufgelistet werden. Und dann erfahren wir, dass Abraham alles dem Jitzrak gegeben hat, was er hatte, aber den Kindern der Pilagschim, das ist Vers Nummer 25,6, Abraham, Nathan Abraham Matanot. Den Kindern der Pilagschim, ich übersetze das jetzt mal nicht, sagen wir mal ungefähr sowas wie Nebenfrauen, die Abraham hatte, denen gab Abraham Geschenke und schickte sie weg von dem Jitzrak, von seinem Sohn Jitzrak, noch während seines Lebens. Ketma Richtung Osten, El Eretz Kedem, in das Land Kedem. Abraham macht hier etwas, wo wir den Eindruck haben können, er hat aus dem früheren Zores zwischen Sarah und Hagar einerseits und zwischen Yitzhak und Ishmael gelernt und er schaut jetzt rechtzeitig, dass den anderen Kindern ihr Erbteil oder irgendein anständiger Betrag ausbezahlt wird an dem, was sie bekommen, damit das geregelt ist. Und es da keinen Streit geben wird, dass die dann etwas gegenüber Yitzhak beanspruchen würden. Also das schaut ein bisschen so aus, dass er versucht, es hier geordneter zu organisieren als vorher. Und dann erfahren wir, wie alt Abraham wurde und dass er starb und in der Machpela begraben wurde. Jetzt, es fällt ein bisschen auf, dass beim Begraben zwar Yitzhak und Ishmael dabei sind, aber die Kinder von der Ketura wieder nicht. Also es könnte hier ein bisschen einen Unterschied geben zwischen Ishmaels und der Hagar und den Kindern der Ketura. Aber jedenfalls ist die Frage, wer ist diese Ketura? Und viele von euch kennen vielleicht einen Midrasch, den wir deshalb kennen, weil Rashi ihn bringt. Wir haben oft bei den Midrashim die Situation, dass wir Midrashim dann besser kennen, wenn Rashi diesen Midrash zitiert. Nicht alle sind so tapfer, sich einmal hinzusetzen und Midrash Rabbah zu Bereshit von Anfang bis zum Schluss durchzulernen. Aber das, was Rashi daraus zitiert, das kennt man dann. Und Rashi bringt hier, basierend auf einem Midrash, den wir uns ein kleines bisschen anschauen werden, Ketura, das ist die Hagar. Und Rashi bringt doch eine Erklärung, warum sie Ketura genannt wird. Das Ganze ist aus einem Midrash Rabba zu Bereshit. Für diejenigen, die das nachschauen wollen, es gibt oft die Quellenangabe Midrash Rabba Bereshit 61,4. Man muss aber aufpassen bei Midrash-Editionen, es kann passieren, dass Nummern von Kapiteln, die alle später gemacht wurden, als diese Texte entstanden sind, nicht einheitlich sind. Also ich habe es als Kapitel 60 und als Kapitel 61 in der Praxis vorgefunden. Der Midrash Rabba am Text entlang geht, kann man relativ leicht einmal schauen, wo einfach die Stelle mit Ketura ist. Und schauen wir uns jetzt ganz kurz an, was der Midrash hier sagt. Wie immer ist der Midrash ausführlicher als die Zitate, die wir dann von Rashi kennen. Das, was wir bei Rashi haben, sind dann ein, zwei Zeilen, wo der Midrash vielleicht auch ein paar Zeilen mehr hat. Der Midrash setzt also ein zum Zitat Ushma Ketura und der Name war Ketura. Und jetzt haben wir eine Auseinandersetzung zwischen Rav und einem Rabbi Nechemja. Wir sind ja übrigens mit Midrash Rabba Bereshit sind wir in Eretz Israel, aber wir erinnern uns ja, dass Rav in Eretz Israel gelernt hat, auch wenn wir ihn sonst oft im Babel vorfinden. Rav Amar, also jetzt wissen wir, wer das erfunden hat, nicht Rashi, sondern Rav, der große Rav, den wir viel aus dem Talmud kennen. Rav Amar, Suhagar, das ist die Hagar. Wir haben eine Meinung von Rav, dass es sich hier bei Ketura um Hagar handelt. Er gibt uns zunächst keinen Grund, sondern behauptet es einfach. Jetzt stößt er auf Widerstand. Jetzt sagt zu ihm Rabbi Nechemja sagt zu ihm, ja, aber Moment einmal, das geht sich nicht aus, weil hier steht im Text, war Josef. Wir haben im Text gelesen, das ist Vers 25,1, war Josef Abraham, war Ikach Isha. Abraham fügte hinzu und er nahm eine Frau. Also nach einem eher einfachen Wortsinn, und das ist das, womit Rabbi Nechemja hier argumentiert, es steht hier, war Josef. Er fügte hinzu. Jetzt, wenn er hinzugefügt hat, dann muss das eine neue sein. Er hat schon zwei Frauen gehabt, die Sarah und die Hagar. Wenn da steht, er fügte hinzu, dann stelle ich mir drunter vor, logischerweise, nach normalem Sprachverständnis, da kommt jetzt eine neue dazu. Also geht sich das nicht aus. Jetzt muss Raf eine Erklärung haben für seinen Standpunkt. Alpi hadibur nessa'ah. Alpi hadibur meint doch göttliches Wort. Das ist übrigens ziemlich heftig, dass Raf hier annimmt, dass nicht Abraham halt eine Idee hatte, er verheiratet sich noch einmal, sondern dass Gott ihm das gesagt hat. Jetzt muss aber Raf ein bisschen argumentieren, warum war Josef, er fügte hinzu, auf ein Wort Gottes hinweist. Und das kann er natürlich nicht einfach so behaupten, sondern wir haben einen Satz bei Jesaja. Hier ist die Quellenangabe Jesaja. Chet Hei 8,5, da kommt ein Vers vor, war Josef Hashem der Ber Elain Od, der Prophet berichtet, Gott fügte hinzu, zu mir zu sprechen, und daraus nimmt Rav eine Assoziation. Hinzufügen muss nicht heißen, dass der Mensch etwas hinzugefügt hat, sondern hinzufügen kann ein Hinweis sein darauf, dass Gott gesprochen hat. Gott hat dem Abraham gesagt, du sollst dich noch einmal verheiraten. Okay? Jetzt gibt sich aber der Rabbi Nechemja nicht geschlagen. Das ist nicht das einzige Problem, das wir haben. Wir haben ein ganz primitives Problem. Die Frau hat einen Namen. Und er sagt, aber es steht doch im Text, Ushma Ketura, sie heißt Ketura. Wenn du behauptest, dass das Hagar ist, wieso heißt sie dann Ketura? Wir haben jetzt nicht so ein Problem damit, wenn Leute mehrere Namen haben im Tanach. Also ich würde nicht unterstellen, dass Rabbi Nachman hier, Nehemia hier meinen würde, das ist völlig unmöglich, weil es ein anderer Name kommt, aber er verlangt nach einer Erklärung. Er verlangt nach einer Erklärung. Wenn du sagst, die Ketura ist Hagar, dann muss ich doch wissen, warum heißt die jetzt plötzlich Ketura? Und wir haben eine Antwort. An was erinnert denn der Name Ketura? Das ist übrigens das, was Rashi bringt. Wenn ich versuche, den Namen zu übersetzen, an was erinnert das? Jemand hat gerade eine Antwort gesagt. Ketura erinnert an Ketoret, dem Weihrauch im Betamikdash. Und wie interpretieren wir das jetzt? Was räuchert sie? Also der Ketoret im eigentlich die, zweiblich genau genommen, die Ketoret im Beit HaMikdash hat ja einen angenehmen Duft verströmt. Und so sagt er jetzt, sie war Mekuteret Mitzvot Umaasim Tovim. Sie verströmte den Geruch, den Rauch, den Geruch, den duftenden Rauch von Mitzvot Umaasim Tovim. Wow, ist nicht schlecht. Also, das klingt jetzt ziemlich gut. Das muss eine super tolle Frau gewesen sein. Aber gut, Abraham wird sich ja auch nicht die schlechteste gesucht haben. Und jetzt kriegen wir noch einen Einwand. Wir haben noch einen Einwand im Text. Also da habe ich Nehemia es immer noch nicht überzeugt. Und sagt, aber es ist doch geschrieben im Text der Torah, Ulivne ha-Pilagshim asher le-Avraham. Wir haben gelesen, dass der Text weitergegangen ist das ist im Vers Nummer 6 gewesen, Pilagshim, den Kindern der Pilagshim, die Abraham hatte, Nathan Abraham Matanot hat Abraham Matanot Geschenke gegeben. Was ist hier das Problem? Sagen wir mal, eine Pelegisch ist eine Art von Nebenfrau. Wir können noch überlegen, was eine Pelegisch genauer ist. Aber so etwas wie eine Zweitfrau, eine Nebenfrau, die in biblischen Zeiten erlaubt war, unter gewissen Umständen und Auflagen. Und Sarah kommt nicht in Frage, weil Sarah war eindeutig eine Hauptfrau oder die Hauptfrau. Also, wenn hier Pilakshim in der Mehrzahl steht, dann brauche ich zwei. Und wir können sagen, okay, Hagar war vielleicht so eine Nebenfrau. Ich sage vielleicht, weil wir kommen noch auf eine andere Interpretation. Wir können sagen, diese Ketura jetzt. Aber wenn ich sage, Hagar und Ketura sind eine, habe ich da ein Problem, da ist Mehrzahl. Sagt Rav eine Antwort, die ein bisschen überraschend ist, weil sie nicht mit dem übereinstimmt, was wir heute in unseren Texten gewohnt sind. Er sagt, der Pilakshim steht nicht mit einem Jud geschrieben, sondern man kann das lesen als Pilaksham. Es ist nicht, das Jud fehlt im Text und daher kann man das als Einzahl verstehen. Die Pelegisch von ihm. Jetzt, wir haben hier ein Problem, auf das auch viele Kommentare hinweisen. Wir sind heute nicht gewohnt, dass in dieser Textstelle Pilakshim ohne Jud geschrieben wird. Also diese Erklärung würde zu dem Toratext, den wir heute gewohnt sind, vor uns zu haben, nicht passen. Aber anscheinend gab es damals Handschriften im Umlauf, wo das Jud gefehlt hat. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, dass Rav sich hier gar nicht darauf bezieht, wie es in einer Tora-Rolle geschrieben ist. Es steht zwar Heketiv, aber wir müssen bedenken, Midrashim sind mündlich überliefert worden und nicht jede Handschrift, die das dann verschriftlicht hat, ist immer das beste Manuskript gewesen. Also es könnte auch sein, dass hier das Ketiv hineingerutscht ist irgendwann einmal in der Überlieferung des Midrashs. Und vielleicht hat er einfach gesagt, er liest es nicht als Mehrzahl. Aber anscheinend gab es eine Textvariante, die uns heute nicht mehr so geläufig ist. Also das sind die zwei Meinungen, die wir haben. Wir haben eine Meinung, die sagt Hagar, und wir haben eine Meinung, die das die ganze Zeit versucht runterzurahmen mit allen Einwänden und sagt, nein, das geht sich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass Keturah eine eigene Person ist. Und das ist das, was Rashi verwendet. Das ist das, was Rashi verwendet, indem Rashi genau diese Dinge bringt. Wir haben jetzt auch ein bisschen gesehen, ich wollte das auch absichtlich bringen, ein Beispiel, wie Rashi solche Midrash-Zitate verwendet. Wir sind immer wieder gewohnt, solche Zitate von Rashi zu nehmen. Und das, was im Text insgesamt ist, ist oft ein bisschen länger, komplizierter mit mehreren Meinungen. Und es ist dann durchaus interessant zu schauen, was hat Rashi genau rausgenommen von einem Text, der ursprünglich ein bisschen ausführlicher war. Und was hat Rashi gesagt? Ketura su Hagar, das ist die Hagar, also er stellt sich eindeutig auf eine Seite. Menikrit Ketura, und sie ist genannt Ketura, al shenaim ma'aseha biktoret, weil ihre Taten sind angenehm wie der Ketoret. Das ist genau das, was wir gerade gelesen haben, als Argument, wie ihr Name erklärt wird. Und er bringt noch etwas, da hätten wir jetzt im Midrasch ein bisschen weiterlesen müssen. Er bringt eine zweite Erklärung, die im Midrasch auch gebracht wird, ein paar Zeilen weiter hinten. Sie ist auch noch deshalb Ketura, weil Veshekashra Petra, sie hat verschlossen, eigentlich heißt es verbunden, zugebunden, aber im Sinn von verschlossen, ihren Eingang, also sie hat sich als Frau verschlossen, dass sie keinen anderen Mann geheiratet hat, seit sie von Abraham getrennt war. Das ist sehr schlüssig, weil sie hätte natürlich nicht zurückheiraten können, wenn sie dazwischen eine andere Ehe gehabt hätte. Diese Interpretation, dass man dieses Kaschra, sie hat sich verbunden, verschlossen, mit Katar verknüpft, funktioniert nur, wenn wir ein bisschen Aramäisch hineinbringen. Weil auf Aramäisch ist das Kescher, zu Knoten, zu Knöpfen, Katar, das Shin entspricht manchmal im Aramäischen einem Taf. Also das gelingt nur, weil zur Zeit des Midrasch Aramäisch den Menschen auch geläufig war. Sonst würde dieses Wortspiel gar nicht funktionieren. Das sind die zwei Sachen, die Rashi bringt. Und wir haben gesehen, dass Rashi sich eindeutig auf die eine Seite schlägt, das ist Hagar. Er fand das irgendwie die schlüssige Erklärung. Das ist nicht die einzige Erklärung. Es gibt Kommentare, die sagen, nein, 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 die Ketura war eine andere Person und hat mit Hagar gar nichts zu tun. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, diese Erklärungen, weil wir vielleicht auch versuchen wollen zu verstehen, wie das funktioniert, dass die Leute auf diese verschiedenen Erklärungen kommen. Wir haben jetzt bereits gesehen, wie wir uns den Midrash-Text angeschaut haben, wie da Argumente ausgetauscht worden sind. Ein Wort, das relevant war, war am Anfang unseres Kapitels, dass es heißt, war Josef Abraham. Was mache ich mit diesem Text? Der sagt, Abraham hat hinzugefügt. Das ist das eine gewesen, wo diejenigen, die sagen, na, das ist eine neue Person, die lesen dieses war Josef und sagen, das muss heißen, da kommt jetzt eine neue Person dazu. Und dann habe ich natürlich den Erklärungsbedarf, warum sie einen anderen Namen hat als Hagar, wenn sie die Hagar sein sollte. Es gibt ein ganz ein einfaches Problem nach dem einfachen Wortsinn, wenn wir sagen, Ketura ist Hagar, nämlich, dass nicht nur Abraham zu diesem Zeitpunkt eindeutig schon sehr alt ist, das ist ja jedenfalls der Fall, sondern dass ja auch die Frau dann schon ziemlich alt wäre. Wir reden hier allerdings von einer Frau, die 6 Söhne dem Abraham gebiert. Also, und es sind ja die Söhne aufgelistet, aus denen ganze Nationen werden. Vielleicht gab es ja auch Töchter. Jedenfalls ist es ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, dass die jetzt auch schon an die 100 geht. Kann man natürlich sagen, okay, in der Geschichte von der Familie Abrahams, wir haben das Alter gesehen, in dem Abraham und Sarah ein Kind bekommen haben, also warum nicht auf die Ketura, wer weiß. Aber es schafft vielleicht ein bisschen ein mulmiges Gefühl zu sagen, ist das wirklich der einfache Wortsinn? Das ist sicherlich auch ein Hintergrund für die Kommentare, die nicht in diese Richtung gehen. Einer, der gar nicht in diese Richtung geht, ist der Radak. Ibn Ezra übrigens auch nicht. Und das hat mich auch nicht überrascht. Ich habe nachgeschaut ein bisschen bei Kommentaren, wer was macht. Und Rav Abraham Ibn Ezra ist ja bekannt dafür, dass er ein radikaler Verfechter von Pschat ist. Also er wird sich möglichst um den klaren Wortsinn bemühen. Und er sagt sofort, das ist nicht Hagar. Offensichtlich ist ihm aber völlig geläufig gewesen, dass die Interpretation mit Hagar sehr populär auf dem Markt war. Weil ich muss ja nicht in einen Kommentar hineinschreiben, was es nicht ist, wenn ich nicht voraussetze, dass Leute davon gehört haben. Ibn Ezra hatte natürlich schon Rashi vor sich. Also der Kommentar von Rashi war geläufig zur Zeit von Ibn Ezra. Und Ibn Ezra kannte ihn selbstverständlich. Und wohl rechnet Ibn Ezra auch mit Leuten, die den Midrash an sich kannten. Und darum sagt er ihnen gleich einmal zu Ketura, Enena Hagar, das ist nicht die Hagar. Er begründet das dann übrigens auch mit dem Pilakshim, so wie das wir im Midrash gesehen haben. Also Ibn Ezra schlägt sich hier auf die andere Seite der Interpretation, die wir gesehen haben im Midrash. Einer, der ausführlicher erklärt, ist der Radak. Einige von euch wissen ja vom vorigen Jahr, dass ich den Radak Rav David Kimchi sehr gerne bringe. Ich habe ihn gerne gebracht zu Haftarot, weil vom Radak gibt es einige Kommentare zu Prophetenbüchern. Der Radak hat, also vielleicht hat er den ganzen Chumash kommentiert, aber wir haben es nicht in Händen. Es gibt einen Kommentar des Radak zu Bereshit. Aber wenn ihr jetzt also gewohnt seid, dass ich gerne den Radak bringe, dann kann ich euch verraten, dass ich das ab dem Buch Schmott einstellen muss, weil kein Kommentar des Radak zu den anderen Teilen der Tora überliefert ist. Das heißt nicht automatisch, dass er keinen geschrieben hat. Es kann leicht sein, dass es nicht erhalten geblieben ist, weil im Mittelalter ist es nicht so, wenn man jedes Buch mit der Hand abschreiben musste, dass immer alles erhalten geblieben ist. Vielleicht hätte er was geschrieben und es wurde nicht so populär. Aber jedenfalls haben wir nicht. Aber es gibt einen Radak zu Bereshit, zu meinem Glück. Also kann ich wieder mal den Radak zitieren. Schauen wir mal, was der macht. Der wird sich auch auf die Seite schlagen, dass Ketura nicht Hagar ist, sondern eine eigene Persönlichkeit. Er kommentiert zu war Yosef Abraham, Hosif lakachat isha ot kikvar hayu lo shtayim. Also er geht jetzt sehr stark auf dieses Wort war Yosef. Der Abraham hat hinzugefügt und sagt uns gleich einmal, Er hat hinzugefügt, eine Frau zu nehmen, denn er hatte schon zwei und darum steht hier hinzugefügt. Und jetzt erklärt er uns, warum er das gemacht hat. Noch mit einer Frau Verkehr zu haben, trotz seines Alters. Und auch von ihr zu zeugen. Denn er soll ja vermehren seine Nachkommenschaft in der Welt. Das ist recht schlüssig, wenn wir bedenken, dass Gott ja dem Abraham gesagt hat, du wirst zu viele Nachkommen haben. Also warum sollte Abraham nicht die Motivation haben zu sagen, es ist auch meine Aufgabe, Gott hat mir gesagt, ich soll viele Nachkommen haben. Damit, dass Yitzhak in der Welt ist, ist das nicht erledigt. Es steht nicht, du wirst einen Yitzhak haben und nur von dem wirst du Nachkommen haben. Es steht, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, dass du sie nicht zählen kannst. Wir erinnern uns an die Geschichte mit den Sternen. Ja? Schau auf die Sterne, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und der Herr Dack liest das jetzt so, dass Abraham sich an das hält, dass Abraham einfach gefunden hat, er war ja wohlhabend genug und in antiken Zeiten war das für einen wohlhabenden Mann eine Sache, die völlig okay war. Er hat sich also noch eine zusätzliche Frau genommen, um viele Nachkommen zu haben. Und der Radak erklärt jetzt etwas Interessantes. Es fällt ja so auf, dass wir über diese Ketuha so wenig wissen. Bei Hagar wussten wir wenigstens, wo sie herkam. Es steht Hagar Mitzrit. Hagar war eine Ägypterin. Bei Keturah erfahren wir so richtig gar nichts über sie. Und der Radak meint, das ist halt, weil es nicht so wichtig war. Wenn es nicht in der Tora steht, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Denn es war jetzt die Frage für den Abraham, nachdem Yitzchak ja schon nicht nur geboren war, sondern längst erwachsen war, war die Frage für den Abraham nicht mehr so, aus welcher Familie kommt diese Frau, welchem Stamm, welche Verwandtschaft hat er dann, wird das zugeordnet. Ich finde das auch interessant, der Radak ist ein mittelalterlicher Kommentar. Also er denkt hier, glaube ich, auch sehr stark in vom Hintergrund seiner Zeit her, dass für Herrscher solche Sachen wie Familie, Stammbaum, Beziehungen zwischen Familien relevant waren. Und so interpretiert er, dass es jetzt zum Zeitpunkt der Ketura nicht mehr so wichtig ist, weil das ist ja längst geklärt mit Yitzhak als Sohn der Sarah. Und er kann sich sozusagen irgendeine Frau nehmen. Wir brauchen keinen Hinweis, wo sie herkommt. Er sagt aber dann natürlich schon, selbstverständlich musste sie für ihn kascher sein, also würdig, tauglich. Und er habe ganz sicher keine Knaaniterin genommen. Wie kommt er darauf? Das steht hier alles nicht. Das nimmt er natürlich aus dem Kontext. Weil wir hatten gerade vorhin in der Parascha, dass Abraham extra seinen Knecht schickt, um eine Frau für den Yitzhak, wo das Mädel ja nicht das Knaan sein darf. Also er schließt aus dem Kontext, dass diese Frau wohl offensichtlich eine gute Frau gewesen sein muss, sonst hätte sie ja nicht für den Abraham gepasst. Er kann sich nicht eine genommen haben. Er nennt das dann Marat Rucho, die ihm den Geist verbittert hätte in seinem Alter. Wie kommt er wieder auf diese Formulierung? Da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne schauen, wenn wir uns erinnern, nicht erinnern, sondern wenn wir schon wissen, was in den nächsten Wochen kommt in der Parascha, dann haben wir ja, dass die Frauen von Esav eine Geistesverbitterung waren für Rivka und Yitzhak. Also von da hat Radak diese Phrase, dass die Ketura das natürlich nicht gewesen sein kann. Und dann bringt der Radak noch etwas Interessantes. Wir hatten ja das Problem im Text mit dem Pilakshim. Und er sagt, das sind zwei verschiedene. Er sagt, das hat nichts miteinander zu tun. Die Ketura war sehr wohl eine Frau mit Ketuba, weil es heißt ja, Vayikach Isha, er nahm eine Frau. Und da stellen wir uns vor eine Eheschließung mit Ketuba und allem drumherum. Und dann ist später, 5 Sätze weiter hinten, 5 Sätze können in der Tora schon heißen, dass wir ganz woanders sind. 5 Sätze weiter hinten hatten wir in Vers Nummer 6. Und den Söhnen der Pilakshim hat Abraham Geschenke gegeben. Für den Radak sind das verschiedene. Für den Hadak sind das verschiedene, weil er findet, dass die Phrase bei der Ketura, bei Yikach Isha, nicht als pelegisch zu erklären sein kann, sondern offensichtlich hatte Abraham auch Pilagschim, wieder mit der gleichen Begründung. Er hat Nebenfrauen gehabt, um mehr Nachkommen zu zeugen. Und er trennt das also völlig. Also nach der Interpretation des Radak haben wir, dass Abraham drei Ehefrauen hatte. Einmal eine Sarah, eine Hagar, die eine befreite Magd war, aber dann ja den Status einer Ehefrau hatte. Und ganz spät, am Schluss, eine Ketura. Und außerdem hatte er Pilagschim, ich sage jetzt immer noch Nebenfrauen, die er deshalb hatte, damit er seine Nachkommenschaft noch vergrößern kann. Kurz vielleicht, was ist eine Pelegesch? Das ist nicht ganz so einfach. Wir stoßen immer wieder im Tanach auf den Begriff einer Pelegesch und wissen, das ist irgend so was wie eine Frau, mit der ein Mann zusammenlebt, ohne dass es sich um eine vollwertige Ehefrau handelt. Es gibt in der halachischen Literatur der Rishonim, wenn man so Ramban anschaut, gibt es zwei verschiedene Interpretationen, was es genau ist. Die strengere Interpretation nach dem Rambam sagt, dass eine Pelegesch auch in biblischen Zeiten nur für Persönlichkeiten wie Könige erlaubt war. Also ein König David konnte seine Nebenfrauen haben, aber nicht für einfache Leute. Dann gibt es, wenn man das behauptet, ein paar Fragen, wie man Ausnahmen, die offensichtlich erscheinen, löst. Das könnten Fälle gewesen sein von freigelassenen Mägden. Aber nicht so, dass einfach so jeder Durchschnittsbürger auch nicht in biblischen Zeiten hergehen konnte und sagen konnte, na, ich möchte jetzt zum Beispiel schauen, dass ich sehr, sehr viele Kinder habe, also nehme ich mir noch weitere Partnerinnen. Das ist nach dem Rambam, nach Maimonides nicht möglich gewesen. Nach einer anderen Auslegung wäre das sehr wohl offen gewesen in alten Zeiten für jeden Mann, der es sich leisten kann, wenn ich es mal so formulieren darf. Und zwar genau mit dem Hintergrund, dass man sagen will, man will mehr Kinder in die Welt bringen. Aber auch dann war es eindeutig eine Institution, wo das etwas sehr Offizielles war. Also wenn wir heute auf Deutsch manchmal so salopp pelegisch mit Nebenfrau übersetzen, hat das einen irreführenden Beigeschmack. Sondern eine pelegisch war schon eine Frau, wo die ganze Gesellschaft rundherum wusste, diese Frau ist mit dem Mann in einer Partnerschaft und daher auch allen anderen Männern verboten. Nur hatte sie keine Ketubah und nicht die vollen Ansprüche einer Ehefrau. Und es herrscht unter den Rishonim des Mittelalters dann irgendwann Einigkeit, dass es das heute deshalb nicht mehr gibt, weil man es aufgrund der Problematik, die mit so etwas auch entstehen konnte, abgeschafft wurde. Außer man geht nach dem Rambam, dann war nichts abzuschaffen, weil es sowieso nicht so offen gewesen wäre. Also, so viel zur Begriffsklärung. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit. Wir haben zwar bei Hagar eindeutig die Situation, dass Hagar als Magd in den Haushalt gekommen ist und dann zum Zweck ihrer Eheschließung freigelassen wurde. Das würde eigentlich sogar ganz gut passen. Wenn ich jetzt aber die Ketura als eigene Persönlichkeit betrachte, dann ist dieser Widerspruch, den der Radak hier sieht, natürlich da. Es steht zuerst einmal Vayikach Isha, ein Name, eine Frau, und das klingt sehr nach Ehefrau mit voller Ketubah und allem. Und dann kommen Pilagschim vor in fünf Sätze weiter hinten und sage ich, okay, Abraham hat auch Pilagschim gehabt. Oder Pilagschot wäre heute der typische Plural, weil das sind zwei verschiedene gewesen. Also der Radak ist hier, glaube ich, derjenige, der am härtesten nach dem einfachen Wortsinn im Text geht. Und findet, dass er jetzt jedes Wort in dieser Passage nach einem Pschat erklären muss. Selbstverständlich wusste auch der Radak, dass es Rashi vor ihm schon gegeben hat und dass es Midrash Rabbah gegeben hat. Und er geht auch darauf ein. Er sagt auch im Midrash, sagen Sie, dass Ketura Hagar war. Und er bringt aber dann ein einfaches Argument, womit er es abwehrt. Er sagt nämlich, na, dort wird argumentiert, dass Pilakshim ohne Jud geschrieben ist. Und der Hadak sagt das, was wir heute auch sagen. Er hat vor sich keine Tora-Text, wo das Jud fehlt. Also diese Schreibvariante, die es anscheinend mal gegeben hat, ohne dem Jud, die kannte der Hadak selbst auch nicht. Der Hadak sagt, wir haben das gar nicht. Bei uns steht in den Tora-Texten, die wir haben, ein Jud. Und daher weist er das auf diese Art relativ leicht zurück. Ich gebe zu, ich hätte was anderes erwartet, wie ich mir den Radak angeschaut habe. Nämlich, der Radak ist oft auch der, der eine Auslegung nach dem Pschat bringt und dann anhängt, es gibt einen Midrash Agadah, der das und das sagt, aber das ist Midrash Agadah. Also er unterscheidet zwischen diesen Ebenen, dass er sagt, das eine ist der einfache Wortsinn, wo das irgendwie schlüssig ist, dass das so stattgefunden hat. Und das andere ist ein Midrash Agadah, eine Erzählung, die vielleicht ja gar nicht behauptet, dass das so stattgefunden hat, sondern Midrash Agadah kann eine Erzählung sein, aus der wir was lernen sollen. Und dann sind wir jetzt aber wieder bei der Frage, was lerne ich daraus? Wenn ein Midrashim kommen, und das muss jetzt nicht die richtige Lösung sein, wenn ich mir vorstelle, was war historisch, aber wenn dieser Midrash kommt und sagt, Ketura ist Hagar, dann hat das eine Folge, was ich mir unter diesen Personen vorstelle. Und ich würde vorschlagen, es kommt dann vor allem raus, dass die Hagar ja so schlecht nicht gewesen sein kann. Weil wäre sie so schlecht gewesen, dann hätte er sie ja nicht noch einmal geheiratet. Also es wertet die Hagar ein Stück weit auf, wenn man sagt, Abraham hat in seinen alten Tagen seine Beziehung mit dieser Frau wieder aufgenommen. Sarah war jetzt nicht mehr da. Yitzhak ist alt genug und selbstständig genug, dass das kein Thema mehr ist. Ishmael ist irgendwo weiter weg oder vielleicht auch nicht, weil wir sehen ja, Ishmael kommt den ja mit begraben dann am Schluss. Also warum miteinander böse sein? Das funktioniert aber nur, wenn wir sagen, so schlecht kann die Hagar auch wieder nicht gewesen sein. Wir haben manchmal ein bisschen so dieses Bild, also man neigt dazu, Personen in Geschichten in Gut und Böse einzuteilen und man neigt manchmal dazu, die Welt ein bisschen in Schwarz und Weiß einzuteilen. Das geschieht uns allen immer wieder. Und in Wirklichkeit ist die Welt aber nicht so schwarz und weiß. Also Hagar ist eine Person, die hat ganz eindeutig ihre Fehler gemacht und ich meine, wir haben es explizit im Text. Ich gebe zu, dass eine Stelle, wo ich wirklich ein echtes Problem mit der Figur der Hagar habe, ist, wenn es dem Ishmael schlecht geht, nachdem sie hinausgeworfen wurden. Anscheinend ist er ja da zu diesem Zeitpunkt irgendwie krank. Wir haben uns das nicht näher angeschaut, diese Szene, aber ungefähr habt ihr das im Kopf, wo sie dann sich wegsetzt und sagt, sie kann das nicht sehen, wie der jetzt stirbt. Und das ist etwas, wo ich mir denke, also das geht wirklich nicht. Also sie muss irgendwo ihre Fehler gemacht haben und ihre Schwächen gehabt haben. Und wir wissen natürlich aus der ganzen Geschichte, dass sie an einem Punkt zu hochmütig war. Wie sie schwanger geworden ist und Sarah die ganze Zeit nicht schwanger war, hat Hagar sich gedacht, ah, ich bin die Bessere. Sie hat eine Ideologie gehabt, dass der Erfolg in dieser Welt, sie ist jetzt die, die schwanger geworden ist, die Sarah nicht, also offensichtlich kann die Sarah nicht so gut sein. Ihre Ideologie war, dass in dieser Welt bestätigt wird, wer erfolgreich ist, das ist die Person, die bessere Person ist. Also sie hat ihre Fehler gehabt in ihrer Ideologie, in ihrem Denken, alles da. Aber sie war gut genug. Und dann, wenn Sarah nicht vorhanden war, Abrahams Ehefrau zu sein. Solange Sarah da war, war sie halt nicht so gut. Und es weist uns vielleicht auch darauf hin, dass beim Rauswurf von Ismael und Hagar es vor allem um den Ismael geht. Es geht ja darum, dass Ismael sich zu einem Herrn machen wollte. Und es ging eigentlich nicht im engeren Sinn um Hagar, es ging um die Frage Ismael oder Yitzhak. Also dass dieser Midrasch, auch wenn uns dieser Midrasch ein bisschen komisch vorkommt, dass man sagt, weiß nicht, kann das wirklich so stimmen, kann das so stattgefunden haben? Und wir haben Kommentare wie den Radak, die sagen, alles überhaupt nicht. Dann ist dieser Midrasch doch ein Midrasch, der uns was sagen will. Nämlich der uns sagen will, am Schluss von Abrahams Leben kommt diese Hagar durchaus wieder rein und kommt der Ishmael auch so weit in die Nähe, dass er ja zumindest erreichbar ist, wenn der Vater stirbt, weil Ishmael und Yitzhak gemeinsam den Abraham in der Machpela begraben. Gut, meine Zeit ist ziemlich um. Also was ich hier zeigen wollte, war, dass wenn wir auf Fragen in der Tora verschiedene Antworten haben, dass diese verschiedenen Antworten auch jetzt nicht einfach irgendwo, sie hat sich wer ausgedacht hat, sondern dass die auch versuchen müssen, sich im Text zu verankern und zu begründen. Das haben wir in dieser Diskussion im Midrasch ganz gut gesehen. Und was ich auch ein bisschen zeigen wollte bei dieser Gelegenheit ist ein Beispiel, wie Rashi mit Midrashim umgeht. Dass wenn wir bei Rashi etwas finden, dann ist in aller Regel es so, dass Rashi das nicht erfunden hat, sondern aus einer Talmudstelle, aus einer Midrashstelle nimmt. Und es kann recht interessant sein, dann weiter zu graben und zu schauen, was dort genauer steht. Gut, dann bin ich mit meinem Beitrag soweit durch. Fragen, Einwände, Ideen, Anregungen?
Naja, ich möchte nur einen Gedanken bringen. Es gibt in Bereshit durchaus die Vorstellung, dass man sich ändert, dass man sich bessert,
Ah
dass man,
ja.
ja.
Ja, danke für den Hinweis. Das ist natürlich hier auch ein Thema. Das ist natürlich ja auch ein Thema. Wir haben ja gesagt, es gibt Kommentare, die beim Wiederauftreten von Ishmael darauf hinweisen, dass er Tschuwa gemacht hat. Und man kann das hier natürlich auch, wenn wir sagen, Hagaris Ketura, auch hineinbringen. Das sind ja Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Und in der Zeit kann sie sich ja schließlich auch entwickelt haben. Und wenn wir sie also dann so positiv beschreiben, wie Rashi aus dem Midrash zitiert, oder der Midrash hat es noch intensiver gebracht, sie war Mekuteret mit Zwot und Maasim Tovim, die strahlt aus mit Zwot und gute Werke. Das ist nicht ganz die Hagar, die wir am Anfang kennengelernt haben, aber da war sie ein bisschen jünger. Und jetzt hat sie vielleicht auch durch die Krise, aber vielleicht auch einfach so durch Reife im Leben in vielen, vielen Jahren sich auch weiterentwickelt und dazugelernt. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Noch etwas kann man hinzufügen. Es gibt natürlich die Frage, ob Sarah wirklich so im Recht war mit dem Rauswurf Hagars oder nicht. Es gibt zwar sehr, sehr viele, die es so lesen, dass sie sagen, ja, selbstverständlich, aber es gibt durchaus den Ramban, der findet, Sarah hätte zu Hagar nicht immer so grauslich sein sollen. Weniger dann, wenn Ishmael wirklich rausgeworfen wird, sondern beim ersten Rauswurf. Ja? Also, es ist nicht so, dass automatisch die eine immer hundertprozentig recht hat und die andere die böse ist. Sondern wenn ich jetzt diese Interpretation des Ramban, der beim ersten Rauswurf der Hagar findet, Sarah hatte gar nicht recht, heranziehe, dann kann das auch eine gewisse Rehabilitation bewirken, dass ich zum Schluss komme, naja, die Hagar kommt wieder rein ins Bild. Also auch das spielt da hinein, wie sehr man findet, dass Sarah damals recht hatte oder wie sehr man auch finden kann, dass Sarah damals übertrieben hat. Danke für den Hinweis, das war jetzt ganz, ganz wichtig.
Und
Gut.
jedenfalls lernen wir, dass wir meistens besser fahren, wenn wir nur eine Frau haben.
Ja. Also das ist sehr, sehr kompliziert mit mehreren Frauen. Das lässt sich aus der Tora sehr deutlich beweisen. Also das hat schon Sinn, dass wir diese Erkenntnis im Laufe der Jahrhunderte gewonnen haben.
Genau.
Gut. Gibt es noch Anmerkungen, Fragen, Diskussionsbedarf? Sonst sage ich danke für eure Aufmerksamkeit.